Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hallo Jens.
Ja, hallo Axel, moin moin, grüß Gott in die Runde. Was hast du heute mit uns vor?
Ich habe mit uns vor, ja, gar nichts habe ich mit uns vor, sondern es kommt ja von dir, weil du mich angesprochen hast, welche neue Smartwatch du dir vielleicht zulegen könntest. Und da haben wir ein bisschen drüber gesprochen und ja, ich habe schon seit 4 Jahren jetzt eine Garmin, bin da sehr zufrieden mit. Und in dem Zusammenhang hast du eine ganz interessante Studie aufgetan.
Ja, also wir werden heute nicht von Garmin gesponsert, nur um das mal so am Rande zu erwähnen. Ja, in der Tat, wir sind über eine Studie gestolpert und zwar wurden hier nicht die Uhren an sich, sondern die Armbänder, die man natürlich täglich auf der Haut trägt. Ja, manche Leute 10 Stunden, manche vielleicht auch sogar 24 Stunden. Ja, wenn man sich an die Tracker denkt und den Schlaf noch mittrackt und so weiter, kann da schon einige Stunden zusammenkommen. Und wir machen uns ja eigentlich keine wirklichen Gedanken darüber, was wir denn da eigentlich so an uns herumtragen. Und gerade diese Armbänder sind natürlich auch sehr, sehr, sehr eng mit der Haut, mit dem Hautmikrobiom, mit der äußeren Hülle sozusagen, unserer äußeren Hülle verbunden. So könnte man natürlich auch auf die Idee kommen, dass alles, was letztendlich auf dem Körper wirkt, von außen kommt, dass das vielleicht auch irgendeine Wirkung hat oder irgendeinen Stoff in den Körper hineinbringt. Und wir sind über die Studie gestolpert, dass diese berühmt-berüchtigten, die haben wir schon mal thematisiert in einer Podcast-Episode, diese Ewigkeitschemikalien, dass diese PFAS, eine Riesengruppe von unterschiedlichsten chemischen Substanzen, Per- und Polyfluoracylsubstanzen, um es ganz genau zu sagen. Es gibt insgesamt 14.000 verschiedene einzelne Verbindungen davon. Also ein Riesenarsenal an chemischen Stoffen, die da möglicherweise eingebaut sind und die gegebenenfalls eben auch toxikologische Wirkungen haben können. Da sind wir drüber gestolpert, über diese Studie, die ja schon relativ alarmierend war. Insofern, dass man eben, hat sich eine Forschergruppe sehr einfach gemacht. Die haben einfach diese Bänder gekauft und haben die dann einfach mal ins Labor geschickt oder haben die eben mit unterschiedlichen Labormethoden mal so untersucht, dass man diese PFAS nachweisen kann oder eben auch nicht. Und siehe da, in einigen Armbändern wurden diese PFAS in Hülle und Fülle gefunden.
Ja, das ist sehr bedenklich, weil wir machen uns ja kaum Gedanken darüber, ne? Wir kaufen so eine Uhr, egal, eine Smartwatch oder auch normale Uhren, die haben ja auch solche Armbänder. Und in der Studie steht auch drin, durchschnittlich, die haben bei Amerikanern das untersucht, waren es 11,2 Stunden pro Tag, wo diese Smartwatches getragen wurden. Und man schnallt die ja auch richtig eng, wenn die zum Beispiel den Puls messen oder sowas, dann ist dir ja Empfehlung, dass man halt die ganz eng am Handgelenk trägt und nicht ganz locker. Und das ist schon bedenklich. Und vor allen Dingen, es waren interessant, 21% der Amerikaner trugen im Jahr 2019 solche Smartwatches. Also fast ein Viertel der ganzen Bevölkerung. Das ist schon extrem.
Geschätzt, ne?
Geschätzt, ja.
Also
ja.
Die haben das geschätzt. Genaue Angaben gibt es dazu nicht. Aber diese Studie ist im Journal of Environmental Science and Technology Letters erschienen, also ein Umweltmagazin. Und also hier geht es tatsächlich jetzt um Umwelttoxine, wo wir aktuell nicht genau wissen, ob diese Ewigkeitschemikalien eigentlich tatsächlich in den Körper eindringen können und was sie letztendlich dann im Körper machen, wenn sie kumulieren. So, also das ist eine Blackbox. Bei dieser Studie waren es dann 22 Armbänder, die untersucht wurden. Die hat man dann mit verschiedenen laboranalytischen Verfahren, Partikel, Gammastrahlen, Emissionsspektroskopie und anschließende Massenspektrometrie, muss man jetzt nicht groß thematisieren. Aber da hat man eben bestimmte PFAS in hohen Mengen gefunden. Zum Beispiel diese PFHXA, das ist einer von diesen 14.000, waren in 41% aller Proben enthalten. Und ich habe mal die in die Tabellen geschaut, dieser Studien. Da waren also Armbänder von 0 bis 16.622 Nanogramm in den Proben enthalten. Und die Forscher schreiben hier, dass, wenn man das ins Verhältnis setzt, die Menge deutlich größer ist als zum Beispiel in vielen Kosmetika.
Noch als Ergänzung, ich habe da auch noch mal ein bisschen nachgeguckt, weil du gerade die Methodik erwähnt hast der Studien. Also da habe ich gefunden, dass diese Spektrometrie, die da gemessen wurde oder die da benutzt wurde, dass das robuste analytische chemische Messverfahren sind. Also das ist nicht irgendwie nur mal so irgendwie mit einer Nadel oder mal kurz mit der Lupe drauf geguckt, sondern das ist wirklich analytische Chemie. Und daher den Ergebnissen kann man da schon vertrauen.
Absolut. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, inwieweit kontaminiert dieses Zeug, diese PFAS? Und sie werden ja auch deshalb gerade eingesetzt, dass sie eben Wasser, Fett und Schmutz abweisend sind. Deswegen finden wir sie ja nicht nur in diesen Armbändern, sondern ja in unheimlich vielen Utensilien. Kochgeschirr, dann diese wasserabweisenden Regenjacken, Textilien, Sonnencreme sogar. Lebensmittelverpackungen, Pizza, diese Pizzaboxen,
Pizzakartons.
Kochgeschirr und und. Also da könntest du jetzt eine ganze Latte von unterschiedlichsten Alltagsgegenständen aufzählen, die ja der Otto-Normalverbraucher gar nicht auf dem Radar hat.
Ja, also sogar Teppiche und Möbel. Es gibt ja viele Teppiche, die nicht aus Naturfasern hergestellt sind, sondern aus Kunstfasern. Muss man echt überdenken, ne? Wenn da Kinder drüber krabbeln, also kleinere Kinder und da mal so irgendwas in den Mund nehmen. Also es ist schon ein Problem. Auf jeden Fall.
Ja, und vor allen Dingen, wenn du jetzt an Hocherhitzungen denkst, ja, in Pfannen, ja, diese Teflonbeschichtungen. Und deshalb ganz wichtig, dass man da die richtige Pfanne in der Küche verwendet, ja, die eben keine PFAS enthält und natürlich nach Möglichkeit überhaupt gar keine Kontamination in die Lebensmittel auch macht, ne? Aber wir haben das Zeug drin in Outdoor-Bekleidung, in Feuerlöschschaum, in Backpapier, in bestimmten Teppichen, die keine Flecken generieren dürfen. Dann in beschichteten Backblechen haben wir es drin. Wir haben es in Reinigungsmitteln, in Schutzsprays drin. Also wir können davon ausgehen, Axel, dass jeder Bundesbürger inzwischen PFAS im Körper hat. Und was sie machen, wissen wir eigentlich gar nicht, weil die Toxikologie ist sehr, sehr wenig erforscht.
Und vor allen Dingen, das ist schon seit 1938, ich habe es recherchiert, 1938 ist es schon entdeckt worden. Und dann kamen die ersten Teflonbeschichtungen raus, seit 1938. Und du hast es gesagt, in Feuerlöschschaum. Und es gibt auch noch in Dichtungen und in Kabelisolierungen und also in allen möglichen Alltagsgegenständen, die wir eigentlich, wahrscheinlich jeder hat PFAS zu Hause, würde ich fast mal behaupten.
Mit Sicherheit. Und da ist eben die Frage, wie löst sich das raus? Hat das einen Einfluss auf unsere Physiologie, auf unsere Gesundheit? Und das ist relativ ungeklärt. Du erinnerst dich noch an unseren Podcast mit dem Peter, ja,
Ja.
der Umweltfachmann in Baden-Württemberg, der hat uns ja erklärt, dass da ganze Gebiete PFAS verseucht sind, wo sie aktuell gar nicht wissen, wie sie denn diese Verseuchung in den Böden überhaupt rauskriegen. Und da stellt sich dann auch die Frage, inwieweit kontaminiert dann diese Umweltchemikalie dann unsere Lebens- und Nahrungsmittel?
Das ist unglaublich, weil die werden, lass mich ganz kurz mal nachschauen, ich habe es hier mal rausgesucht. Die sind überall drin, also im Boden, und die sind überhaupt nicht reguliert. Meine Frage wäre nämlich, warum müssen diese PFAS und diese Zusätze und alle die ganzen 14.000 Stoffe, warum müssen die eigentlich nicht besonders gekennzeichnet werden auf irgendwelchen Produkten? Das ist ja auch so, ne? Also, wenn du drauf guckst, auf jedem Lebensmittel hinten drauf müssen die Zutaten hinten drauf stehen. Auch nur erst ab einem bestimmten Prozentsatz. Aber trotzdem kann man halt schon in der Zutatenliste schon mal sehen, was da alles drin ist. Da sind die Deklarationen drin. Das ist ziemlich auch reguliert, auch in der EU und auch weltweit. Nur bei solchen Zusatzstoffen steht das halt nicht drin. Oder auch bei Kleidung. Du weißt ja gar nicht, was du da kaufst. Also da steht halt hinten drin irgendwie Polyester. Aber das war es auch schon, ne? So. Also mehr Informationen kriegst du ja gar nicht. Und bei den Herstellern, auch auf den Seiten, findest du kaum was.
Ja, und das läuft ja im Prinzip immer nach dem gleichen Muster. Wir haben es ja auch in den Corona-Jahren erlebt, wie da die neuen Impfstoffe eingeführt, da wird eine Zulassungsstudie gemacht, die an sich ja schon haarsträubend war. Dann ist das Zeug erstmal in der Menschheitsgeschichte drin, ja. Und dann kann man natürlich im Nachgang sehen, wie sich das entsprechend auswirkt. Aber eigentlich müsste das ja alles vorher stattfinden. Ja, auch bei den Corona-Impfstoffen war ja die Toxikologie nicht klar. Die ist ja bis heute nicht klar. So, und hier bei dem PFAS ist genau das Gleiche. Und das gilt ja für wahrscheinlich sehr, sehr viele Umweltchemikalien. Man hat das ja mal geschätzt, ja, wenn es allein hier von den PFAS schon 15.000 oder 14.000 gibt, ja, schätzt man, dass wir ungefähr 150.000 solcher möglicherweise toxischen Chemikalien um uns herum haben. Also manchmal, Axel, wenn man sich damit beruflich beschäftigt, dann wundert man sich eigentlich, dass noch so viele Menschen gesund sind.
Ja, Wahnsinn, ne? Weil was du gerade gesagt hast, ne? Also die sind im Trinkwasser drin, diese PFAS. Die hat man in der Arktis gefunden und im Blut von Menschen, das hat man ja auch schon gehört, sind sie auch drin. Und wenn man dann daran denkt, dass Trinkwasser jeden Tag verwendet wird, oder wenn man überlegt, dass es in der Arktis ist, also das heißt, wie weit ist das gekommen, ne? Also wenn es irgendwo rausgespült wird, bis Tausende von Kilometern weit. Also das ist schon sehr alarmierend.
Ja, und ich habe mir mal die wissenschaftliche Lage angeschaut, also wie steht es mit Publikationen, und das Ganze so ein bisschen eingeteilt in hohe Evidenzstufe, dann in eine mittlere Evidenz und dann in so Beobachtungsstudien, Wahrscheinlichkeiten, die weiter untersucht werden müssen. Und was sich zeigt, ist, dass eine relativ hohe Evidenz bei der Antikörperantwort bei Impfungen, vor allen Dingen bei Kleinkindern, gefunden wurde. Also dass hier das körpereigene Antikörpersystem dadurch schlechter funktioniert. So, das heißt, du kannst dann eben zum Beispiel gegen bestimmte Viren weniger gut Antikörper bilden, wenn wir dann diese Infektion dann bekommen. Oder anders gesagt, auf Plattdeutsch ausgedrückt, die Impfungen werden sozusagen abgeschwächt. Ja, sodass sie kaum Wirkung haben. Und es gibt Studien zu Immunsuppression, zu veränderten Zytokinprofilen. Zytokine sind ja Botenstoffe des Immunsystems. Also man könnte sagen, hier kommunizieren sozusagen die einzelnen Immunzellen oder diese Immunzellarten untereinander. Wer wird jetzt gebraucht, um das Problem zu lösen? Und dafür werden eben verschiedenste Botenstoffe, Zytokine genannt, werden dann ausgeschüttet, die dann eben das Immunsystem in die eine oder andere Richtung treiben. Also je nachdem, was es dann ist, ist es jetzt eine zelluläre Problematik oder ist es eine systemische Problematik oder eine allergische Situation. Und so werden eben, ja, man könnte das vergleichen mit einem Fußballspiel. Ja, das kann ja völlig harmlos sein, aber es kann auch sein, dass sich da irgendwelche Hooligan-Gruppen treffen, sodass eben, sag mal, die Polizeistaffel Köln-Weiden nicht mehr ausreicht, ne? Das muss auch die Polizisten aus Porz und aus was weiß ich, aus ganz Köln müssen dann zum Tatort, und so ähnlich funktioniert unser Immunsystem ja eben auch, ne? Also umso mehr da los ist, umso mehr müssen die sozusagen aus ihren Baracken raus und müssen an den Tatort geschickt werden, und das macht das Immunsystem eben mit diesen Zytokinen. Und da hat sich gezeigt, dass diese PFAS eben durch diese Immunsuppression eben auch Auswirkungen auf diese Zytokinprofile haben. Und naja, das ist ja schon auch wiederum bedenklich, weil wir haben auf der einen Seite eine ganze Phalanx von Immunsuppressiva. Viele Menschen werden ja heute mit Immunsuppressiva behandelt. Und dann haben wir eben auch noch exogene Quellen, ne, die wir, ähnlich wie Antibiotika, die wir über Fleisch zum Beispiel aufnehmen, ne. So haben wir hier sozusagen unsichtbare Disruptoren, die unser Immunsystem und auch unser Hormonsystem beeinflussen. Ja, das wäre nämlich ein weiterer Faktor, nämlich die endokrinen Disruptoren. Dazu gehören die PFAS eben auch, die also unser Hormonsystem so verändern, dass dann zum Beispiel bestimmte Geschlechtshormone nicht mehr gebaut werden. Ja, also hier könnte man dann zum Beispiel denken an Störung der Schilddrüsenhormone, Störung der Fertilität, wenn man an Geschlechtshormone denkt, Interaktion mit Östrogen und Androgen bei Männern, also dass hier die entsprechenden Geschlechtshormone nicht oder nicht ausreichend gebaut werden und dadurch es eben zu physiologischen Veränderungen kommt. Was auch eine hohe Evidenz hat, ist der Zusammenhang mit einer Fettleber. Das fand ich relativ überraschend, dass also hier gezeigt wurde, dass dass unter anderem auch das LDL, das LDL-Cholesterin dadurch ansteigen kann. Das zeigt ja auch schon, dass diese PFAS prinzipiell auch entzündliche Prozesse provozieren, ja, wodurch eben auch mehr LDLs gebaut werden müssen. Dann mit mittlerer Evidenz haben wir das Thema verschiedenste Krebserkrankungen, hier vor allen Dingen adressiert Nierenkrebs und Hodenkrebs. Warum jetzt genau diese beiden Krebsarten, weiß ich nicht, ob das nur eine Korrelation ist. Ich habe also nicht in alle Studien reingeschaut, sondern mir vor allen Dingen die Abstracts durchgelesen, also die Zusammenfassung. Naja, und dann ist sehr wahrscheinlich, da gibt es noch nicht allzu viel Material, aber sehr wahrscheinlich ein großer Einfluss auch auf das Mikrobiom. Und dann sind wir wieder bei den Uhren, weil wir haben ja nicht nur ein Darmmikrobiom, sondern wir haben ja auch ein Hautmikrobiom. So, was natürlich, das ja, schließt sich ja jedem Zuhörer auch sehr einfach, ne, wenn sich diese PFAS rauslösen oder wenn sie eine Wirkung haben, ja, auf der Hautbarriere, dann kann das natürlich dazu führen, dass dann diese Inhaltsstoffe durch ein gestörtes Hautmikrobiom dann auch näher in Richtung der Blutgefäße kommen und dann doch eben irgendwann auch mal im Blut nachweisbar sind. Also hier haben wir das Thema der Barrierestörung. Dann haben wir auch Studien, die in Richtung Neurobiologie gehen, also Verhalten, kognitive Funktionen, also Veränderungen in der Kognition. Und was auch in der Untersuchung ist, ist eben, ob PFAS auch sogenannte Obesogene sind. Obesogene sind also Substanzen, die dazu führen, dass wir mehr Körperfett aufbauen. Ja, dass wir also damit Übergewicht triggern. Ja, das machen wir nicht nur durch Nahrungsmittel, sondern eben durch Umweltchemikalien. Und wenn man das mal so ein bisschen zusammenfasst, dann sind wir bei zentralen Wirkachsen, die einmal über das Immunsystem gehen, einmal über das metabolische System, aber eben auch über das endokrine System. Ich hatte ja schon gesagt, Schilddrüse spielt hier ziemlich sicher mit rein und dann Hormonänderungen der Geschlechtsachsen. Metabolische Achse, das wäre dann zum Beispiel die Fettleber, aber damit im Einklang liegen bestimmt auch viele andere metabolische Störungen, die halt einfach nur noch nicht untersucht wurden. Und bei der Immunachse, da haben wir ja auf der einen Seite diese Impfantwort, aber eben sehr wahrscheinlich auch die Triggerung, die Steigerung der sogenannten Low-Grade-Inflammation, also der Silent Inflammation, der latenten Inflammation, der latenten Entzündung, die wir ja so mit herkömmlichen Hausarztmitteln ja gar nicht messen können. Ja, das läuft also alles so ein bisschen unter dem Radar. Ja, und ich würde sagen, auch aus meiner täglichen Beratung heraus, immer dann, wenn man das Gefühl hat, dass man Erkrankungen oder Störungen, Gesundheitsstörungen nicht mehr so richtig erklären kann, ja, explaining unexplained illnesses, dann kommen wir eigentlich immer auf den Faktor Umweltchemikalien. Das müssen jetzt nicht nur PFAS sein, das können auch Inhalationsgifte sein oder was auch immer in der Umwelt so kreucht und fleucht, ne, was wir auch in unseren Büros haben, in unseren eigenen Räumlichkeiten haben, wenn man jetzt zum Beispiel an Großraumbüros denkt, Tonerdrucker, die auf den Schreibtischen stehen, ja, keine Filtersysteme, keine Raumluftfilterung und so weiter. Also das sind dann die Inhalationsgifte. Ja, und das Eins und eins und eins macht irgendwann mal drei, vier, fünf, sechs, ja. Also muss man nur zusammenzählen. Und das haben wir ja auch schon mehrfach besprochen, dass diese Kumulationswirkung eigentlich überhaupt 0,0 untersucht ist.
Ja, 0,0 und vor allen Dingen, wie gesagt, ich hatte es ja auch nachgelesen, seit 1938 gibt es das und das ist auch schon zum Teil gut untersucht, wird aber heutzutage immer noch eingesetzt, obwohl man von diesen Risiken weiß. Du hast gerade Studien erwähnt und da sind wir wieder bei unserem Thema, was macht die Politik? Schaut zu, lässt es zu, wie auch immer, Fragezeichen. Ich glaube, da müsste auch der Gesetzgeber ein bisschen darauf achten, gerade was EU-Verordnungen angeht. Also da ist es halt, sind wir noch ganz schwach
Jawohl, du hast das
aufgestellt.
richtige Wort genutzt, nämlich müsste, aber sie machen es nicht.
Genau.
Ja, weil die Industrieinteressen sind ja einfach viel zu groß. Was wir tun können, ist, dass wir einfach die Dinge nicht mehr kaufen.
So sieht's aus. Oder
Ja. Und dann, deswegen müssen wir das auch verbreiten. Also zum Beispiel Silikonsubstanzen ohne Fluor haben keine PFAS. Wenn wir bestimmte Textilien benutzen, die eben nicht so wasserabweisend sind, die in Richtung Nylon gehen oder wenn wir Ledermaterial nutzen oder Metalle, bestimmte Metallmaterialien, dann haben wir irgendwie dieses PFAS-Problem nicht. Ja?
genau. Es gibt ja auch
Und
klar,
das
es
können
gibt
wir
ja auch.
natürlich als Konsument auch schon darauf einwirken. Und umso mehr Leute das wissen, umso mehr das auf dem Radar haben und auch ihr Kaufverhalten danach orientieren, umso mehr muss man zwingt man natürlich auch die Industrie dann eben diese Prozesse dann zu verändern. Weil die Industrie arbeitet natürlich sehr, sehr geschickt hier mit Neuromarketing. Da werden dann so Begriffe konstruiert wie sweat-resistant. Ja, das klingt dann unheimlich gut, also schweißresistent. Das erinnert mich gerade an so ein Deo, was mal ein Sportartikelhersteller entwickelt hat. Ja, so antitranspirant. Also da musst du dir wirklich mal vorstellen, wer denkt sich sowas aus, ja? Also, du verkaufst Sportschuhe, Laufschuhe, Fahrräder, damit die Leute anfangen zu schwitzen, ja? Und dann im anderen Regal ist dann das Antitranspirant. Also, weißt du, wenn ich CEO von so einem Unternehmen wäre, dann würde ich sagen, Leute, ihr habt einen an der Waffel, ja? Also, sowas können wir doch nicht. Das ist doch ethisch, moralisch nicht vertretbar.
Ja, aber es ist unglaublich, aber weil die Menschen, die nutzen ja das Deo nicht nur beim Sport, sondern eher, weißt du, also die geben sich den sportlichen Anstrich und nehmen dann das Deo so für den Alltag, weil im Alltag will man ja nicht riechen, will man ja nicht schwitzen. Und beim Sport, wenn man danach noch mal irgendwo hingeht, darf man ja auch nicht riechen. Sondern da muss man ja vorher das 48 Stunden Antitranspirationsgel draufgeschmiert haben.
Es ist wirklich unglaublich, ne? Und vielleicht sollen wir es an dieser Stelle auch nochmal klar sagen. Also, auch was diese ganzen Reinigungsmittel zu Hause anbelangt, ja. Also, es gibt ja heute für jede Oberfläche, egal was du für eine Oberfläche hast, ja, ob das Steine sind, ob das Schreibtischplatten sind, ob das, egal was, ja, für jede Oberfläche gibt es irgendein Spezialmittel aus der chemischen Industrie. Und wenn wir das alles mal vergessen würden, ich weiß noch, wie eine neue Putzfrau mal zu uns ins Haus kam und die kam mit zwei Eimern und 18 verschiedenen Materialien, ja. Dann habe ich ihr so einen Frosch dahingestellt, ja, so einen Universalreiniger und habe gesagt, das reicht, ja, mehr brauchen wir hier nicht. So, und wenn wir unser Kaufverhalten darauf adaptieren und diese Produkte einfach nicht mehr kaufen, ja, dann wir haben schon eine Macht. Also es ist nicht so, dass wir jetzt machtlos sind. Wir müssen nicht nur auf Politiker vertrauen, wir müssen uns einfach besser informieren.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Da, wie bei allen Sachen, ne? Also wir müssen einfach mehr Kompetenzen entwickeln in Bezug auf unseren Körper, auf unsere Umwelt, auf das, was wir täglich nutzen. Und dann haben wir auch die Möglichkeit, da auch mal darauf einzuwirken, auf jeden Fall. Aber lass uns nochmal bei den Smartwatch-Armbändern nochmal darauf zurückkommen. Du hast es gerade gesagt, Silikon. Und auch andere Materialien, also wenn jemand sich da mal ein anderes Armband kaufen will, einfach jetzt von uns der Tipp, einfach mal darauf achten, eher vielleicht ein Lederarmband zu nehmen, ein Silikonarmband oder mal drauf zu gucken, wenn einer jetzt keine Allergie gegen irgendwelche Metalle hat, vielleicht eher ein Metallarmband verwenden. Die sind auf jeden Fall dann ohne diese PFAS.
Ja, und wir haben ja nicht aus der Studie richtig rauslesen können, welche Armbänder von welchem Hersteller jetzt wie hoch belastet sind. Das haben die ja ein bisschen verschlüsselt. In jedem Fall kann man sagen, da waren also renommierte Marken dabei, wie zum Beispiel die Apple Watch. Du hattest gerade die Liste noch mal vor Augen.
Ja, genau. Also ich kann mal paar noch
Nennen, ja.
paar nennen. Also von Apple und Nike, die haben wohl so eine Kooperation. Fitbit, Google, King of Kings. Die Marke kenne ich allerdings nicht. Modal, Samsung und Wanhua sagt mir auch nichts. Aber das sind halt die Liste der getesteten Marken. Die ist auch im Internet zugänglich, so eine extra Information darüber. Das verlinken wir auch. Da kann jeder mal nachgucken und kann sich da mal ein bisschen mit beschäftigen. Da sind halt ganz, ganz viele Zahlen auch noch dabei, wo man die überall drin findet und in welcher Konzentration. Du hast es eben gesagt, irgendwie da wird also ganz hohe Konzentration von diesen PFAS.
Ja, und ich würde jedem Verbraucher einfach mal empfehlen, wenn man sich jetzt, ja, wir sind ja jetzt gerade in der Zeit, wo man wieder mehr rausgeht, wo man vielleicht auch mal wieder sein Läufchen tracken möchte und so weiter. Und man jetzt darüber nachdenkt, sich vielleicht eine neue Uhr oder so ein Fitness-Tracker dann zu kaufen, dass man einfach beim Hersteller, ob es jetzt Polar ist, ob es Shunto ist, ob es Garmin ist, also die wir jetzt in Europa kennen, dort einfach mal nachzufragen. Ja, einfach mal nachzuhaken, nutzt ihr PFAS? Welche Armbänder sind PFAS-frei? Lasst euch da auch vielleicht toxikologische Analysen schicken. Gute Hersteller müssten sowas eigentlich haben. Wir haben selber, Axel, ja noch nicht gemacht. Na, du nutzt, glaube ich, eins mit Metallarmband.
Nee, ich habe auch so ein Silikonarmband. Ich hatte es ja gesagt, du hast es ja gerade erwähnt, wir sind weder von Frosch noch von Garmin gesponsert heute. Ich habe eine Garmin und ich habe da mal auf der Seite nachgeguckt, ob die PFAS verwenden und das kriegt man nicht genau raus, aber so wie es bei denen auf der Seite scheint, sind diese Inhaltsstoffe nicht drin. Also die sind bekannt dafür, dass sie relativ transparent sind. Wahrscheinlich am Ende des Tages kriegt man es nie genau raus. Und ob die auch toxikologische Untersuchungen machen, ist ja auch fragwürdig, ob die sowas machen oder ob die Bänder halt nur aus irgendeinem Werk in China beziehen. Das weiß man
Ja,
halt
aber die
nicht, ne?
wissen schon, wie es produziert wird, ne?
Ja, das denke ich
100
mir schon.
Prozent.
Ja, da kann man
Ja.
auf jeden Fall mal nachfragen.
Ja, einfach mal nachfragen und wenn wer Indizien hat, wer was rausfindet, der kann uns das natürlich auch gerne schicken.
Auf
Ja,
jeden
dann können wir
Fall,
das
ja
in
klar.
dem weiteren Podcast nochmal thematisieren oder wir nehmen es halt in einem der nächsten Podcasts
Genau.
auf,
Ja.
das Thema, dann
Ja, dann
können wir
passt das.
diese Informationen weiterreichen.
Ja. Eine Frage war noch eben offen, die hatte ich nochmal kurz gestellt. Warum werden diese Chemikalien einfach nicht, diese PFAS, nicht irgendwie gekennzeichnet? Sowohl auf Uhren oder auf Armbändern oder auch auf irgendwelcher Kleidung. Da habe ich mal rausgesucht, das Chemikalienrecht in Europa sieht die PFAS nicht als eigene kennzeichnungspflichtige Stoffgruppe an. Und weil sie oft versteckt in den Materialien sind und deshalb gibt es da halt einfach keine Deklarationspflicht, weil sie einfach Materialbestandteil sind und kein deklarationspflichtiger Inhaltsstoff. Finde ich
Und man davon ausgeht, dass sie sich aus dem Material nicht rauslösen, wahrscheinlich.
wahrscheinlich, ne? Aber trotzdem könnte man die ja deklarieren. Weil beim Shampoo zum Beispiel, du hast es eben erwähnt, Shampoo, Seifen, Duschzeug oder
Kosmetika,
Duschgels,
ja.
da sind die Inhaltsstoffe drin und da müssen die auch drauf. Aber auf Armbändern, weil die halt eine andere Materialklasse haben, ist es da halt nicht drauf. Da reicht einfach nur die Angabe der Materialklasse und nicht die Inhaltsstoffe. So ist es halt.
Ja, ich würde sagen, Augen und Ohren weiter offen halten, ne? Wir werden weiter informieren. Heute über Uhrenarmbänder. Morgen haben wir ein anderes Thema. Also wenn ihr Themen habt, die euch interessieren, wir recherchieren auch gerne nach euren Wünschen.
Auf jeden
Und
Fall.
ich würde sagen, Stand heute können wir zu den Uhrenarmbändern nicht viel mehr sagen.
Nicht viel mehr, außer dass man halt mal drauf achtet und wie du es auch gesagt hast, entweder mal im Internet recherchiert bei den Herstellern oder auch mal anfragt, was da drin ist und einfach gerade bei solchen Chemikalien einfach ein bisschen vorsichtig zu sein, sich da mal zu informieren, nicht nur bei Smartwatch-Armbändern, sondern auch bei allen anderen Sachen, Kleidung, beschichtete Pfannen und wo auch immer das noch drin ist. Jens, das war's für heute, denke ich. Und da haben wir einen guten Überblick gegeben. Vielen Dank, Jens, für deine Recherche. Vielen Dank euch da draußen wieder fürs Zuhören. Macht ein bisschen Werbung für uns, lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal und dann sehen wir uns und hören uns, nicht sehen, wir hören uns nächsten Montag wieder. Macht's gut, bleibt gesund, bis zum nächsten Montag. Ciao, tschüss.
Das war's für heute. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn dir unser kritischer Blick auf Gesundheitsthemen gefällt, dann abonnier uns doch gleich, damit du keine Episode mehr verpasst. Bis zum nächsten Montag. Bleib gesund, neugierig und lass dich nicht von jedem Heilsversprechen blenden. Prüfe genau, was dir versprochen wird und nimm deine Gesundheit selbst in die Hand.